Herzlich willkommen zum Mikrotext-Podcast, heute mit Ruth Herzberg. Wir sitzen mal wieder im Mikrotext-Büro, aber natürlich nur zu zweit, weil Corona, Corona, Corona. Und ich begrüße herzlich Ruth Herzberg.
Ja, hallo Nicola.
Wir haben uns hier schon einen kleinen Weißwein eingeschenkt, weil nämlich wir auch heute das Schöne mit dem Praktischen verbunden haben. Du hast ja gerade deine Bücher signiert. Und zwar das Buch Wie man mit einem Mann unglücklich wird, deinen ersten Roman, über den wir heute reden wollen. Also du hast nicht alle deine Bücher signiert, sondern sozusagen immer das gleiche Buch. Und wie fühlt sich das an, wenn man ein Buch signiert?
Es fühlt sich natürlich ganz toll an, aber auch seltsam, weil ich so eine super schreckliche Handschrift habe und ich dem Druck gar nicht gewachsen fühle. Ein nagelneues Buch, was in einem Verlag erschienen ist, was auch wunderschön aussieht. Ich will mit meiner Unterschrift zu so verhunzen. Aber ja. So ist es halt irgendwie, weil ich habe echt so eine schlimme Handschrift. Ich würde dann, aber man kann, was soll man machen? Ne? Man muss es dann halt hinnehmen, dass ich da meinem eigenen Anspruch nicht gerecht werde. Meine Unterschrift ist schlecht, aber dafür ist das Buch ja auch sehr, sehr gut.
Ja, du hast ja auch sogar eben auch ein bisschen experimentiert. Also es gibt auch noch ein paar signierte Exemplare zu erstehen. Und einige enthalten sogar eine kleine zeichnerische Überraschung, über die ich jetzt gar nichts sagen möchte. Denn du zeichnest ja auch. Und das finde ich auch total interessant. Wir haben ja schon mal zusammengearbeitet und dein erster Titel bei Mikrotext, der klingt ja so ähnlich, also wie man mit einem Mann glücklich wird. Das sind auch alles Texte gewesen, die auf deinem Blog entstanden sind. Die waren aber sozusagen ein bisschen unzusammenhängender in dem Sinne, dass sich jeder so eine kleine Geschichte, eine Anekdote erzählt haben. Auch spielten auch in einer Großstadt, wahrscheinlich Berlin.
Wahrscheinlich, ja.
Und sie hatten auch zum Thema Beziehungen, aber in dem Fall ging es ja oft um so Patchwork-Themen. Aber wir haben da auch Zeichnungen eingebaut in das E-Book. Wie würdest du das sehen, diese Beziehung von Zeichnen und Erzählen? Also ist das für dich, welche Themen kommen in deinen Zeichnen? Also für alle, die diese Zeichnung nicht kennen, man kann die sich anschauen, wenn man Ruth auf Facebook oder Instagram folgt. Sind das andere Themen oder sind das nur einfach andere Aspekte? Wann schreibst du, wann zeichnest du? Also das wollte ich dich eh schon immer mal fragen. Jetzt frage ich dich
ja.
Das.
Das kann ich nicht sagen. Das ist alles spontan. Die Zeichnungen, ja, die entstehen meistens aus, also da ich das ja nicht sozusagen professionell betreibe oder auch gar nicht den Anspruch habe, weil ich da einfach aus meiner Schwäche eine Stärke mache, im Sinn, dass ich einfach so ganz krass reduziere, und dann merkt niemand, dass ich eigentlich nicht zeichnen kann. Also ich kann das, also zumindest...
Du kannst schon sehr gut zeichnen.
Danke, ja, aber ich würde mich jetzt nicht, ich würde das jetzt einfach auf, also ich da, die Zeichnung, da fühle ich mich irgendwie weniger... Anspruch irgendwie da bin ich sozusagen freier, weil ich mich da einfach, ich mache das einfach, setze einfach eine Idee einfach so einfach um. Beim Schreiben bin ich da strenger mit mir, obwohl ich beim Zeichnen eigentlich auch, ach, ich weiß auch nicht, das ist schwer, was drüber zu sagen, aber die entstehen halt spontan einfach aus einem Satz, den ich halt irgendwo höre oder den ich irgendwo lese oder einen Gedanken, der mir selber dann so zufliegt oder und dann male ich was dazu und ja, das hängt so, insofern hängen Schreiben und Zeichnen zusammen, weil ich mache ja keine Zeichnung ohne Worte, also so, genau, also es ist, wie ich, die sind dann praktisch eine Illustration zu irgendeinem Satz, also eigentlich eine kleine Mini-Geschichte. Aber eben diese Verbindung von Bild und Wort ist ja dann, hängt, also die hängen, die ist ja sehr stark, das hängt dann sozusagen direkt zusammen, genau. Mhm. Die würden jetzt ohne Worte oft nicht funktionieren, oder ich könnte jetzt auch Blumensträuße zeichnen oder Kirchen oder so, mache ich auch manchmal, aber das ist dann ja nicht das, was, also das poste ich dann nicht, es sei denn, ich finde es auch gut, aber es macht nicht so viel Sinn.
Mhm. Ja, und Zeichnungen haben wir jetzt in dem Buch, in dem Roman, wie man mit einem Mann unglücklich wird, nicht aufgenommen. War eine kurze Überlegung. Was wir aufgenommen haben, ist am Ende des Romans zwei Seiten Raum für Notizen. Ja. Warum haben wir das, vielleicht magst du das kurz erläutern, warum gibt es eigentlich Raum für Notizen bei dem Roman?
Naja, weil der Roman hat ja so einen Ratgebertitel, wie man mit einem Mann unglücklich wird, heißt er ja. Also wie, also als ob das so eine Anleitung sein würde zum Unglücklichsein, wie sozusagen, wie das gibt es ja ein Buch dieses Namens. Aber und in Ratgeberbüchern ist es ja eben oft so, dass man da selbst eben auch Notizen reinschreiben soll, um eben die Ratschläge anwenden zu können. Und deswegen habe ich das so, oder haben wir das so entschieden, das reinzutun.
Und glaubst du, jemand wird da was reinschreiben?
Weiß ich nicht. Ich schreibe selbst öfter mal Notizen in Bücher rein. Und dann es könnte sein, das muss uns dann mal, wenn das jemand gemacht hat, dann wäre es lustig, wenn man das mal einem jemand mal mitteilen würde.
Das wäre interessant.
Stimmt. Wäre interessant, ob das so passiert, genau. Deswegen ist der da drin.
Mhm. Dieser Roman ist ja in vier Jahreszeiten aufgeteilt und interessanterweise ja auch erstmal gar nicht so entstanden, so jahreszeitlich. Es waren auch Blocktexte und sind dann erst später sozusagen von dir sortiert worden nach Jahreszeiten, um auch so eine gewisse Dramaturgie hinzubekommen. Und das ist eigentlich ja auch ganz witzig, so diese klischeeartige Verbindung von Jahreszeiten mit Liebesstatus.
Ja, das werden und vergehen, ne? Im Frühling geht's los und dann wird's heißer und dann kühlt sich's halt ab und dann verdorrt halt alles.
Ja, dieser ewige Zyklus und das finde ich irgendwie so ganz charmant, dass man eigentlich das ja schon oft gehört hat, aber in dem Fall spielt sich diese Beziehung ja dann sozusagen auch wirklich in diesen Jahreszeiten ab, aber sie entspricht auch irgendwie dem Temperaturgrad. Also teilweise wird es ja auch sehr heiß. In dem Roman sind einige Sexszenen enthalten, die durchaus explizit sind, aber so, dass sie auch immer noch einen gewissen, ich weiß nicht, so auch eine gewisse Komik, finde ich, enthalten. War das Absicht oder lese ich da nur eine Komik heraus?
Naja, Absicht, ich kann jetzt ja nicht mit Absicht Witze reinschreiben, sozusagen. Also die Komik entsteht einfach dadurch, also die ist natürlich auch gewollt im Sinne, dass es auch sozusagen hilfreich ist. Also ich lache dann wirklich auch ein bisschen über mich selber beim Schreiben. Die entsteht halt aus diesem immer hin und her Wälzen der gleichen Gedanken und so einem Komik, der Witz entsteht ja immer aus so einem Ungleich, also wenn etwas sozusagen anders startet, als es aufhört. Und das passiert halt häufig, wenn man sich sehr viel Gedanken zu einem Thema macht, dass man dann irgendwo ganz woanders landet, als wo man angefangen hat. Was dann psychologisch hilfreich ist, wenn man jetzt vielleicht selbst mal in so einer Situation ist, wo man eben sehr viel grübelt. Sich dann, wenn man merkt, wo man da manchmal ankommt, im Unterschied zu dem, wo man angefangen hat. Und die ist dann praktisch so nebenbei entstanden, aber ist natürlich gewollt, aber jetzt nicht mit Absicht, haha, ich schreibe jetzt mal besonders witzig darüber.
Ja.
Genau.
Ja, es ist ja auch so, dass diese Szenen durchaus eine Rolle spielen in der Geschichte, wie sie abläuft. Also eine Frau verliebt sich in einen Mann, der Mann will sie dann wieder nicht. Und so entwickelt sich sozusagen diese Dramatik des Hin- und Hergezogenseins. Mal zog sie ihn, mal zog er sie. Ich wollte kurz vorlesen, was Joachim Lottmann über den Roman gesagt hat. Jane Austen meets Henry Miller, aber in Zeiten von TikTok und Huawei. Ruth Herzberg hat einer nur vordergründig coolen Generation ins Herz getroffen. Und das ist wunderbar, weil auch diese Rolle der Handys und der Chat-Funktionen für heutige Beziehungen hier auch genannt wird. Ja. Diese Handys und diese Nachrichten, die geschickt werden oder nicht geschickt werden und die Status-Situation, hat jemand meine Nachricht gelesen oder nicht? Das spielt ja eine enorme Rolle in dieser Beziehung, die du beschreibst.
Ja, ja, naja, das stimmt. Es ist halt so, dass das noch die Möglichkeiten, unglücklich zu werden, enorm vergrößert. Die sozialen Medien oder überhaupt die vielen Kanäle, auf denen man miteinander kommunizieren kann. Und eben, das kennt ja jeder, ob die WhatsApp-Nachricht, wie viele Häkchen hängen dran, sind sie blau, sind sie farblos. Oder die, wenn du ein SMS schreibst mit jemandem, eine Weile kommen noch die drei Punkte, der andere schreibt die drei sich bewegenden Punkte, dann oder am schlimmsten ist, sie sind da und dann kommt aber keine Nachricht. Und du weißt, da war noch was und dann kommt ewig keine Antwort. Das könnte man alles noch viel weiter ausbauen. Aber das ist eine enorme Vergrößerung der Unglücksmöglichkeiten. Ist ganz toll. Aber ja.
Ist es denn so, würdest du das unterschreiben, dass man eigentlich über eine unglückliche Liebe besser schreiben kann als über eine glückliche? Das ist ja eigentlich so eine Art Beobachtung in der Literatur. Geschichte.
Naja, klar, weil wer glücklich ist, der hat anderes zu tun, Besseres zu tun. Natürlich, das ist ja klar. Ich habe mich schon manchmal im echten Leben, in Anführungsstrichen, gezwungen, wenn ich Tagebuch schreibe, auch mal die positiven Sachen, die schönen Sachen aufzuschreiben, damit, wenn ich es später lese, da ich mich daran auch erinnere. Aber es ist dann immer so, ja, okay, das man schreibt natürlich... Man drückt sich eher aus, um Sachen aus so einem Unglücksimpuls, um das zu verarbeiten. Obwohl mir auch neulich jemand erzählt hat, ein Künstler, dass er, was hat er gesagt? Man darf nicht immer nur aus seinem Leiden schöpfen oder er will nicht so jemand werden, der immer nur aus seinem Leiden heraus schöpft. Und ich habe aber gedacht, naja, aber woraus willst du denn sonst schöpfen? Also... Ich habe das nicht ganz verstanden, wie er sich das dann vorstellt. Also obwohl man natürlich nicht sich darüber so definieren möchte, aber ja, was soll man denn, genau, anders geht es doch gar nicht. Ich weiß nicht, geht es anders? Keine Ahnung.
Ja, das Spannende ist ja, was du auch erzählst, ist ja, dass eine Geschichte über das Begehren, also eine Obsession, etwas, was man haben will. In dem Fall ist es aber nichts, was man kaufen kann, sondern es ist eben eine Person und die ist halt nicht immer verfügbar. Und das ist ja eigentlich auch eine Geschichte, diese Anbetung einer Person, sage ich mal, erstmal im positiven Sinne ausgesprochen, die wir ja auch aus der Literaturgeschichte kennen. Ne? Also sozusagen der Mann, der seine Muse anbetet, das sind schon die mittelalterlichen Gedichte, die uns überliefert sind, wo dann eine unerreichbare Person besungen wird. Mittlerweile weiß man, dass es vielleicht auch einfach die Religion ist, dass es auch oft verklausulierte religiöse Gedichte sind, aber es liest sich halt wie ein Liebesgedicht. Und jetzt hast du aber eben den Roman geschrieben, wo eine Frau einen Mann begehrt. Das ist ja auch ein Statement.
Naja, ich bin halt nun mal eine Frau. Ich würde mich ja für mich keinen Sinn ergeben, das umzudrehen. Und man nimmt, ist das, zum einen ist das ja, glaube ich, auch eher, also man ist es auch so ein weibliches Ding, glaube ich, ein bisschen, oder? Ich weiß es nicht, dass man so, obwohl ich mich nicht bewusst erinnern kann, so konditioniert worden zu sein. Ich bin eher so von Hippies aufgezogen worden. Aber ich habe darüber nachgedacht, wie das eigentlich kommt, dass man, also ich habe schon so das Bedürfnis, jemanden so, also anzuhimmeln. Und ich weiß nicht, ob das, man findet es bei Männern eher uncool, glaube ich, wenn die eine Frau anhimmeln. Bei einer Frau ist es aber okay. Habe ich so den Eindruck, ich weiß das nicht. Aber ich möchte das auch gar nicht so auf so eine Männer-Frauen-Thematik vielleicht zurückführen. Es kann auch eine psychologisch sein, irgendwas, dass man, also ich habe gestern darüber nachgedacht, ich habe gedacht, naja, ich bin halt Sternzeichen Schütze, ich neige dazu, Leute zu idealisieren und das kann auch eine riesige Belastung, glaube ich, sein, auch für Leute, für dieses, das Gegenüber. Ich weiß auch nicht, wie ich es abstellen sollte. Aber es, das kann ja nicht gut ausgehen sozusagen. Also wenn man jetzt jemanden als was sieht, was er halt nicht ist und sich da so komplett weigert. Oder eben. Aber das ist natürlich auch ein Zeichen von der Verliebtheit, wo das eben auch normal ist. Da gibt es halt unfassbar viele Aspekte, die kann man gar nicht, man kann das gar nicht auf eine Sache so zurückführen. Diese, das ist halt Verliebtheit, ne? Also, dass man idealisiert. Im besten Fall ist es halt gegenseitige Idealisierung.
Das ist das Interessante, weil die Liebe an der Stelle natürlich auch sich überlagert mit, also dieses Idealisieren bedeutet ja, man erzählt sich etwas, also mit Fiktion.
Ja, genau.
Und ich,
ja.
Deshalb muss ich eigentlich ganz kurz hier dann, oder du musst es vielleicht vorlesen, diese letzten Sätze vorlesen aus deinem Buch, weil die einfach so schön das nochmal parallelisieren, so Liebe und Fiktion.
Ja, warte mal, sag mir, wo ich anfangen soll, bitte. Okay. Ja, aber ich warte mal, ich lese das trotzdem, ich lese noch ein bisschen früher. Ich fange noch ein bisschen früher an. Bitte komm zu mir zurück, habe ich ihm noch geschrieben und diesmal kam sofort eine Antwort, ganz ohne Emojis. Du existierst für mich nicht mehr. Und seitdem habe ich nie wieder etwas von ihm gehört. Er ist fort und er war nicht da, denn er war nicht der, für den ich ihn gehalten habe, aber ich weiß auch nicht, wer er stattdessen war. Also gab es ihn nicht, jedenfalls nicht für mich. Wenn es ihn für mich nicht gab und ich für ihn nicht mehr existiere, dann gibt es uns beide nicht. Und wenn es uns nicht gibt, kann zwischen uns auch nichts passiert sein. Wenn zwischen uns nichts passiert ist, dann habe ich mir das alles nur eingebildet und das ist schlimm. Aber besser so.
Ja, danke, das war jetzt das Ende. Wir haben damit aber den Roman nicht wir haben nicht vorweggenommen, was passiert, denn in dem Fall geht es ja wirklich um diese vielfältigen hingezogen und weggestoßen worden Situationen. Ja, vielen Dank, Ruth. Ich hoffe, viele werden diesen Roman lesen und ich glaube auch, dass er wirklich erzählt, wie Liebe oder Beziehung, Körperlichkeit heute oft erlebt wird, unabhängig auch erstmal vielleicht von einer Generationenfrage, ob jetzt jemand TikTok benutzt oder ein Huawei-Handy oder, oder auf WhatsApp ist oder gar nicht.
Ach ja, das muss ich noch erzählen. Herr Lottmann hat mich noch gefragt, das hat mich irgendwie auch bewegt, der hat mich gefragt, was ist das beste Alter, um so eine Beziehung, um sowas zu erleben? Also, ob man das lieber mit Anfang 20 erleben sollte oder später, was das beste Alter dafür wäre?
Okay, das beantworten wir hier aber nicht. Nee. Mit der Frage gehen wir jetzt raus.
Gut, genau.
Dankeschön. Okay.
Danke, Nicola.
Danke, Ruth.